Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, die Kirche hat gerade noch sich gefreut und die alle Glocken haben geläutet. Anlässlich des Festes heute Abend, wir feiern ja heute praktisch die Einsetzung der Heiligen Messe, die Einsetzung des Priestertums. Und die Einsetzung des allerheiligsten Altarsakramentes. Und so erschallte die Kirche jetzt nochmal mit den Glocken. Aber ab jetzt bricht dann ganz plötzlich das Schweigen herein, weil jetzt nach dem Abendmahl, heute Abend hat der Jesus mit seinen Aposteln das Abendmahl gegessen, nach dem Abendmahl ging er hinaus und begann sein Leiden. Und wenn wir die Evangelien lesen, besonders das Evangelium des heiligen Johannes vielleicht, dann rückt uns das wieder sehr nahe, die ganze Geschichte, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist. Und die Kirche hat uns ja immer wieder die schönen Evangelien vorgestellt, die letzten Sonntage, wie sich die Feindschaft der Juden herangebahnt hat, wie Jesus immer wieder gesagt hat, dass er Gott ist, wie sie ihn angefeindet haben dafür, wie sie ihn immer wieder töten wollten. Vorletzten Sonntag haben wir gelesen, beim Laubhüttenfest, also am letzten Herbst, praktisch das Herbst vor seinem Leiden, sagt Jesus, ehe Abraham ward, bin ich. Und macht ihnen damit klar, dass er der zeitlose Gott ist. Und dementsprechend haben sie Steine aufgehoben, um ihn zu steinigen. Im Winter, beim Tempelweihfest, das war letzten Sonntag das Evangelium, sagt Jesus, nicht wegen eines guten Werkes sagen die Juden zu ihm, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen der Gotteslästerung. Du bist doch nur ein Mensch und gibst dich für Gott aus. Sie haben also immer wieder verstanden, dass Jesus ihnen sagt, dass er Gott ist. Und sie haben es nicht annehmen wollen. Im Gegenteil, wie gesagt, sie haben lange schon ihm gedroht, ihn zu töten. Danach, nach diesem Ereignis, letzten Winter praktisch, ist dann Jesus nach Perea gegangen und blieb dort, wie es heißt bei Johannes. Er ist dorthin gegangen, um dem Einfluss seiner Feinde sich zu entziehen. Und dort, heißt es, kamen dann viele zum Glauben an ihn. Sie haben gesagt, Johannes, also Johannes der Täufer, hat zwar keine Wunder gewirkt, aber alles, was er über diesen, über Jesus gesagt hat, hat sich als wahr erwiesen. Und so kamen zu diesem Zeitpunkt einige Juden zum Glauben an ihn. Und von dort wurde Jesus dann zu Martha und Maria gerufen, die ihm gesagt haben, dass Lazarus krank sei. Also nach Bethanien, das ist nicht weit von Jerusalem, in Judäa wieder. In Judäa, da wo auch Jerusalem ist und so weiter und wo eben Jesus auch so angefeindet wurde. Und Jesus, wir kennen alle die Geschichte, Jesus hat dann noch 2 Tage gewartet und Lazarus ist dann gestorben. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Er hat 2 Tage gewartet, damit Lazarus praktisch stirbt, weil er wollte jetzt vor den Augen der Menschen und der Apostel, vor allem auch der Jünger, seine Macht ihnen zeigen, dass er Lazarus wieder von den Toten auferwecken kann. Und die Jünger sind ganz erstaunt und fragen ungläubig, Meister, eben wollten die Juden dich noch steinigen und jetzt willst du wieder nach Judäa gehen. Aber Jesus sagt, Lazarus ist gestorben und ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort war, also als er noch gelebt hat, damit ihr glaubt. Also sinngemäß, wie gesagt, damit ihr jetzt Zeugen sein könnt dieses eigentlich des größten Wunders, das Jesus bis dahin gewirkt hat. Und Thomas sagt dann, fast typisch für ihn, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben. Und mit dieser Einstellung sind die Apostel jetzt, das war so zwischen Winter und Frühling, oder nicht lange vor dem Osterfest wohl, wieder nach Richtung Jerusalem gezogen, nach Bethanien, und dort fand dann die Auferweckung des Lazarus statt, die wir alle kennen. Und dann heißt es, viele Juden glaubten an Jesus. Und die Pharisäer sind schier verrückt geworden. Sie haben gesagt, was fangen wir an? Da dieser Mensch so viele Wunderzeichen wirkt. Wenn wir ihn weiter so wirken lassen, so fortfahren lassen, dann werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Also sinngemäß, wenn er weiter so macht und die ganzen Menschen aufwiegelt, dann haben die Römer, bekommen die Römer Angst, dass hier sich die Juden auflehnen gegen die Herrschaft der Römer. Und dann kommen sie erst recht und nehmen das bisschen Macht und Autorität, was wir noch haben, setzen uns ab und richten ihre Regierung komplett auf. Und von jedem Tag an, heißt es dann bei Johannes, waren sie nun entschlossen, ihn zu töten. Und darum, heißt es auch wieder, bewegte sich Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden, und er zog sich zurück nach Ephraim. Wir sehen also, wie er sich immer wieder versteckt und zurückzieht und in andere Kreise zieht, wo er ihrem Einfluss entzogen ist. Und wie er sich nicht mal mehr öffentlich zeigen will und zeigen kann, weil sie so fest entschlossen sind, ihn zu töten. Und nun naht das jüdische Osterfest. Und als die Menschen so im Tempel zusammenstehen, sagt Johannes, da sprechen sie unter sich, was meint ihr? Wird er wohl zum Feste kommen? Denn die hohen Priester und die Pharisäer hatten Befehl erlassen, wenn jemand um seinen Aufenthalt weiß, soll er es anzeigen, damit man ihn festnehmen könne. Die Menschen haben sich also gefragt, wird Jesus kommen? Weil es war öffentlich praktisch ein Preis mehr oder weniger auf seinen Kopf gesetzt. Und dann, Jesus ist in der Zwischenzeit in Bethanien und ist bei dem Gastmahl zu Gast bei Lazarus, der praktisch nicht lange vorher von den Toten wieder auferweckt wurde. Und da ist auch die Szene, wo Maria dann Jesus salbt. Und weil so viele Menschen auch dorthin gegangen sind, nicht nur weil Jesus dort war, sondern auch weil sie Lazarus sehen wollten vor allem, weil sie jemanden sehen wollten, der da von den Toten auferweckt wurde, das ist ja nicht alltäglich. Deswegen beschlossen die Juden auch Lazarus zu töten, heißt es, weil so viele Juden wegen ihm oder wegen dem Wunder an ihm an Jesus glaubten. Und dann kam der Einzug nach Jerusalem, den haben wir ja vor ein paar Tagen am Sonntag gefeiert, am Palmsonntag. Und als Jesus da in Jerusalem ist und die Menschen ihm zugejubelt haben, da sind auch Heiden unter den Pilgern dort in Jerusalem. Und sie wollten auch Jesus sehen, weil sie offensichtlich schon viel von ihm gehört haben. Und sie sind dann interessanterweise oder verständlicherweise zu Philippus gegangen, weil er vielleicht der war, der noch am meisten, dem sie irgendwie am nächsten standen. Und Philippus ging zu Andreas und beide gingen dann zu Jesus. Und dann sagt Jesus die schönen Worte: Die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn verherrlicht wird. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Wer sein Leben lieb hat, verliert es. Wer dagegen sein Leben in dieser Welt hasst, wird es für das ewige Leben retten. Mit diesen Worten leitet er praktisch sein Leiden ein und macht seinen vorausschickenden Gedanken auf sein Leiden, das jetzt in einigen Tagen beginnen wird. Und wer mir dienen will, sagt er, der folge mir. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich nun sagen? Soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch gerade deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Jesus sagt also hier schon, dass er erschüttert ist. Es muss also schon schwer für ihn gewesen sein, diese Stunde jetzt, also am Palmsonntag praktisch. weil er sein Leiden so nah herannahen sieht. Und er fragt laut, soll ich den Vater bitten, dass er mich aus dieser Stunde rettet? Aber deswegen bin ich ja genau gekommen. Und deswegen sage ich bloß, Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn weiterhin verherrlichen. Die Menschen haben geglaubt, es habe gedonnert. Oder manche haben geglaubt, ein Engel hätte mit Jesus geredet. Es muss also ein lauter, donnernder Schall gewesen sein, diese Stimme vom Himmel. Für manche war es nur wie ein Donner, für andere war es vielleicht ein bisschen wie eine Stimme, wenn sie meinen, wie Johannes berichtet, ein Engel habe mit ihm geredet. Aber irgendwer muss es auch verstanden haben. Denn Johannes schreibt, ich habe ihn verherrlicht und will ihn weiterhin verherrlichen, habe die Stimme gesagt. Und Jesus sagt dann, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Oder vielleicht haben die Apostel auch nachher Jesus gefragt, was diese Stimme gesagt habe. Und er hat es ihnen gesagt. Auf jeden Fall berichtet Johannes, was diese Stimme gesagt hat. Und Jesus sagt dann, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das ist wieder sehr wichtig. Das ist ja das ganze Thema, was wir auch die letzten Sonntage immer wieder angesprochen haben, dass wir an Jesus als Gott glauben müssen, weil er Gott ist. Und das widerspricht eben der so weit verbreiteten Gedanken, auch unter Katholiken zum Teil, dass ob jetzt einer Jesus annimmt oder nicht, ist es sekundär. Hauptsache, wir glauben alle an einen Gott. Aber Jesus sagt, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das heißt, wenn wir ihn sehen, wenn wir Jesus sehen, wenn wir an ihn glauben, dann sehen wir den ganzen Gott, weil wir die Dreifaltigkeit nicht aufschneiden können, sondern überall, wo der Sohn ist, ist auch der Vater. Und wo der Vater ist, ist auch der Sohn. Deswegen sagt Jesus weiter, wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat seinen Richter. Weil Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Welt zu richten, sondern zu retten. Aber wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Nämlich das Wort, das ich verkündet habe, das wird ihn am jüngsten Tage richten. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir geboten, was ich reden und was ich verkünden soll. Und dann das nächste, was Johannes berichtet, ist dann, ein paar Tage später nach diesem Ereignis, hat dann Jesus mit den Aposteln das Abendmahl gefeiert. Sie haben dann gefragt, wo sie es bereiten sollen und so weiter, und dann hat ihnen Jesus angezeigt, in welchem Saal sie das Abendmahl bereiten sollen. Und dann haben sie sich versammelt, um das Ostermahl zu essen, das Osterlamm zu essen. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade stehen. Das ist der Zeitpunkt, wo Jesus mit seinen Aposteln, wie gesagt, das Abendmahl, das Osterlamm gegessen hat. Und wie gesagt, was wir heute feiern, was wir jetzt feiern, warum das so ein fröhliches Ereignis, oder fröhlicher Tag heute ist mit weißen Gewändern und Orgel noch bis zum Gloria, ist eben, weil wir daran denken, wie Jesus heute das Altarsakrament eingesetzt hat. Wie er jetzt so kurz vor seinem Leiden noch das größte Werk seiner Liebe eigentlich vollbracht hat. Indem er gesagt hat, dies ist mein Leib und dies ist mein Blut, und diesen Leib und Blut in Gestalt von Brot und Wein uns die ganze Menschheitsgeschichte, die den Rest der bis zum Ende der Welt uns immer unter uns weilen lässt. Wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Himmelsbrot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Himmelsbrot. Denn das Brot Gottes ist der, welcher vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dürsten. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brote isst, wird leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so habt ihr kein Leben in euch. Das ist das große Geheimnis, kurz zusammengefasst mit den Worten Jesu, das große Geheimnis, das wir verwalten dürfen oder und besitzen dürfen, an dem wir teilhaben dürfen. Und wir kennen alle die schöne Stelle, wo dann die Menschen massenweise von Jesus sich abkehren, weil sie sagen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Einige gingen dann nicht mehr mit Jesus, heißt es. Und dann geht Jesus zu den Aposteln und spricht diese schönen Worte, wollt auch ihr gehen? Und Petrus sagt, Meister, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und dann hat Jesus natürlich auch die Heilige Messe eingesetzt heute. Denken wir an die schönen Worte des Propheten Malachias, der gesagt hat, denn vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den Völkern. Damit hat er die Zeit nach Jesu kommen vorausgesagt. Und überall wird meinem Namen geopfert und ein reines Speiseopfer dargebracht. Das ist sehr gegensätzlich zu dem, was die Juden immer geglaubt haben, diese Prophezeiung, dass jetzt über die ganze Erde verstreut Gott ein reines Opfer dargebracht wird. Und damit hat der Prophet schon die Zeit prophezeit, in der wir heute leben dürfen. Und das Osterlamm, das Jesus heute Abend gegessen hat mit seinen Aposteln, wurde ja vorher im Tempel geschlachtet. Das war ja zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten. Und da heißt es auch sehr schön, als Gott Moses sagt, was sie tun sollen an diesem Abend. Und wenn sie dann das Blut des Lammes an die Türpfosten streichen sollen, damit der Engel vorbeizieht, der Wirkengel, da sagt er auch zu Moses, dass sie dieses Fest jedes Jahr wieder feiern sollen. Und wenn dann eure Kinder euch fragen, sagt Gott, was habt ihr da für einen Brauch? So sollt ihr antworten, das ist das Pascha-Opfer für den Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber verschonte. Es ist schön, wie die Israeliten dann jedes Jahr wieder dieses Osterlamm gefeiert haben, bis zum Kommen Jesu. Heute wurde es praktisch das letzte Mal rechtmäßig geschlachtet. Und Jesus hat dieses, Jesus, wie er sagt, ist das wahre Osterlamm, das dann wirklich die Erlösung bringt. Das Pascha-Lamm war ja immer nur sozusagen ein Vorbild für Jesus. Und bei dieser Gelegenheit, bei diesem Opfermahl, hat dann Jesus Brot und Wein genommen, wie wir alle wissen, und hat es gewandelt in sein Fleisch und Blut und dem Vater dargebracht, so wie das Lamm Gott geopfert wurde, und hat es dann den Aposteln zur Opferspeise gegeben. Wenn wir so an das Abendmahl denken, wie schön es ist, dass wir auch heute noch diesen Kelch trinken dürfen, beziehungsweise von diesem Brot essen dürfen. Und in dem Brot ist ja auch das Blut Christi. Also insofern trinken wir auch von dem Kelch. Und dieses Blut soll uns reinwaschen und uns stärken und uns bewahren, so wie das Blut des Pascha-Lammes die Israeliten bewahrt hat. Und in diesem Blut schließt Jesus jetzt den neuen Bund. Heute Abend ist praktisch die Gelegenheit beim Abendmahl, dass Jesus den ewigen Bund besiegelt hat in seinem Blut. Den ewigen Bund in seinem Blut, das für euch und für viele, wie er sagt, vergossen wird. Für viele, weil es Bundesblut ist und weil es nur für die Bundesblut wird, die den Bund auch bejahen und freiwillig eingehen. Und dann hat Jesus auch das Priestertum eingesetzt. Das ist das Dritte, was wir heute dankbar gedenken, dass wir ein Priestertum haben, dass Gott Menschen erwählt, die dieses Opfer lebendig halten und immer wieder für uns darbringen, dass diese Quelle nicht versiegt. Das ist wie eine Quelle der Gnaden und dass diese Quelle immer weiter fließt, deswegen wird das Opfer Christi immer lebendig gehalten unter uns. Und dann, nach dem Abendmahl, wie gesagt, ist Jesus hinausgegangen und hat sein Leiden begonnen. Deswegen werden wir nach der Heiligen Messe das Allerheiligste auf den Nebenaltar tragen. Sozusagen, so wie Jesus die Apostel verlassen hat, ist dann der Altar entblößt, alleine. Und wir werden den ganzen Altar entblößen, als Zeichen dafür, dass Jesus jetzt von den Aposteln genommen wurde und sein Leiden begonnen hat. Also nach der Messe denken wir daran, wie Jesus zum Ölberg hinausgeht. Und er sah jetzt schon, was er leiden würde, aber er hat auch alle Sünden gesehen, die er jetzt auf sich nehmen würde. Alle Sünden, angefangen von der Sünde Adams und Evas, hat er auf sich genommen und erschien beladen mit diesen Sünden vor Gott. Und diese Vorstellung hat ihm das Blut gleich Schweiß aus den Poren getrieben. Und wir hören heute Abend, wie Jesus sagt: Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille geschehe, sondern der Deine. Wir hören auch, wie Jesus zu den schlafenden Aposteln sagt: Petrus, oder zu den Aposteln, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und deswegen wachen wir auch heute Abend und die Nacht hindurch. Hier beim Allerheiligsten auf dem Nebenaltar, um Jesus sozusagen mit ihm zu wachen, heute diese Nacht, wo er im Gefängnis verbracht hat und gewartet hat praktisch auf seine Verurteilung, die wir dann morgen miterleben werden. Hinten ist noch die Liste, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr auch eine Stunde heute Nacht übernehmen wollt, wo ihr hier mit Jesus erwachen könnt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.